Willkommen bei Histories. Die Geschichte spricht für sich. Tauche ein in die Stimmen der Vergangenheit, erzählt von denen, die sie erlebt haben. Ich wurde im Jahr 1770 in Bonn geboren, in einer Zeit, in der Musik noch eng mit Höfen, Kirchen und festen Regeln verbunden war. Mein Vater, selbst Musiker, erkannte früh mein Talent, oder zumindest das, was er dafür hielt. Für ihn war ich weniger Kind als Möglichkeit. Möglichkeit auf Anerkennung, auf Aufstieg, vielleicht auf Ruhm, den er selbst nie erreicht hatte. Meine Kindheit begann nicht leise, sondern unter Erwartungsdruck. Unser Zuhause war kein Ort der Geborgenheit. Mein Vater trank viel und seine Stimmung wechselte schnell. Unterricht fand oft spät abends statt, manchmal nachts, manchmal vor Zeugen. Ich sollte vorspielen, beweisen, funktionieren. Fehler wurden nicht geduldet, Lob war selten. Musik war kein Spiel, sondern Pflicht. Schon früh lernte ich, dass Talent allein nicht reicht, wenn es von Angst begleitet wird. Meine Mutter war das Gegenteil, still, krank, fürsorglich. Bei ihr fand ich Ruhe, so gut es ging. Sie war der leise Gegenpol zu der Härte meines Vaters, doch sie war schwach und ihre Kraft reichte nicht aus, um mich zu schützen. Ich wuchs zwischen diesen beiden Polen auf, Zwang und Zuwendung, Lautstärke und Stille. Beides prägte mich tief. Bonn selbst war keine große Bühne, aber ein Ort mit musikalischem Leben. Die Hofkapelle bot Möglichkeiten, die ich früh nutzte. Ich spielte Orgel, Klavier, Geige, nicht aus freier Entscheidung, sondern weil es von mir erwartet wurde. Doch je mehr ich spielte, desto mehr begann ich, etwas Eigenes darin zu entdecken. Zwischen Pflicht und Angst wuchs ein innerer Raum, in dem Musik mehr war als Gehorsam. Ich war kein fröhliches Kind, ernst, verschlossen, oft in Gedanken. Andere spielten draußen, ich übte. Andere lachten, ich zählte Takte. Diese Einsamkeit machte mich aufmerksam. Ich hörte genau hin, nicht nur auf Töne, sondern auf Stimmungen. Vielleicht war das der Anfang meines inneren Hörens, lange bevor mein äußeres Gehör mich verlassen sollte. Mit den Jahren wurde mir klar, dass Musik mein Ausweg war, aber nicht der, den mein Vater sich vorstellte. Ich wollte nicht beeindrucken, sondern ausdrücken, nicht kopieren, sondern formen. Diese Ahnung war noch vage, aber sie war da. Sie gab mir Halt, wenn der Druck zu groß wurde. Sie machte mir klar, dass ich mehr war als ein Wunderkind auf Abruf. Meine frühen Jahre waren kein Fundament aus Sicherheit, sondern aus Spannung. Doch genau daraus erwuchs mein Wille. Ich lernte, Widerstand zu leisten, ohne offen zu rebellieren. Ich lernte, durchzuhalten. Und ich lernte, dass Musik mein Ort war. Nicht, weil sie mir auferlegt wurde, sondern weil sie mir erlaubte, zu bleiben, wer ich war. So begann mein Leben. Nicht mit Leichtigkeit, sondern mit Reibung. Nicht mit Freiheit, sondern mit Zwang. Aber genau dort, im engen Raum meiner Kindheit, nahm etwas Gestalt an, das mich mein ganzes Leben begleiten sollte. Der unbedingte Drang, in Tönen die Wahrheit zu suchen. Mein Vater war der Erste, der mich zur Musik trieb, und der Erste, der mir zeigte, wie zerstörerisch Ehrgeiz sein kann. Er sah in mir eine Chance, die er selbst verpasst hatte. Ein Kind, das leisten sollte, wo er gescheitert war. Unterricht bedeutete bei ihm Kontrolle, Wiederholung, Lautstärke. Ich lernte schnell, aber ich lernte unter Druck. Musik war etwas, das man erzwingen konnte, glaubte er. Ich wusste früh, dass das nicht stimmte. Oft wurde ich aus dem Schlaf geholt, um vorzuspielen. Besucher sollten sehen, was ich konnte. Ich war müde, verängstigt und konzentriert zugleich. Fehler wurden kommentiert. Manchmal stand ich auf einem Stuhl, um größer zu wirken. Ich fühlte mich ausgestellt. Diese Nächte prägten mein Verhältnis zur Bühne. Ich lernte, trotz innerer Unruhe zu spielen. Ich lernte, mich zusammenzunehmen, wenn alles in mir fliehen wollte. Der Alkohol veränderte meinen Vater. Seine Strenge kippte in Willkür, sein Ehrgeiz in Aggression. Ich begann, zwischen seinen Stimmungen zu lesen, noch bevor er sprach. Dieses Lesen half mir zu überleben. Es schärfte meine Aufmerksamkeit für Zwischentöne, für Brüche, für das Ungesagte. Vielleicht war das eine frühe Schule des Hörens, auch wenn sie ihren Preis hatte. Meine Mutter blieb mein Rückhalt, so gut sie konnte, doch ihre Krankheit machte sie schwach. Ich fühlte Verantwortung, früh, für sie, für meine jüngeren Geschwister, für den Haushalt. Musik war Pflicht, aber auch Mittel, um Geld zu verdienen. Ich spielte Orgel in Kirchen, übernahm Aufgaben, die eigentlich Erwachsenen zustanden. Kindheit rückte in die Ferne. Pflicht trat an ihre Stelle. Trotz allem wuchs in mir Widerstand. Leise, beharrlich. Ich begann, Musik nicht nur auszuführen, sondern zu hinterfragen. Warum klingt etwas so? Warum bewegt mich diese Wendung? Ich merkte, dass ich mehr wollte als richtig spielen. Ich wollte verstehen. Dieses Verlangen brachte mich weg vom bloßen Nachahmen. Es öffnete mir einen inneren Raum, den mein Vater nicht kontrollieren konnte. Die Beziehung zu ihm blieb angespannt. Anerkennung kam selten, Kritik häufig. Und doch trieb mich sein Druck an, stärker zu werden. Nicht um ihm zu gefallen, sondern um mich von ihm zu lösen. Ich übte mit Trotz, mit Zähigkeit. Ich wollte nicht brechen, ich wollte bestehen. Diese Haltung begleitete mich später in vielen Kämpfen, die nichts mehr mit meinem Vater zu tun hatten. Rückblickend sehe ich beides. Er hat mich angetrieben und verletzt. Ohne ihn wäre mein Weg ein anderer gewesen. Vielleicht leichter. Mit ihm wurde er härter, aber auch entschlossener. Ich lernte früh, dass Kunst aus Reibung entstehen kann, dass Widerstand Energie freisetzt und dass man sich seine Stimme manchmal erkämpfen muss, selbst dort, wo man sie zuerst gelernt hat. So prägte mich mein Vater nicht nur als Musiker, sondern als Mensch. Er zeigte mir die zerstörerische Seite des Ehrgeizes und er lehrte mich, wie wichtig es ist, sich nicht vollständig vereinnahmen zu lassen. Diese Lektion trug ich weiter, in jede Stadt, in jedes Werk, in jeden Kampf um meine eigene Stimme. Mit der Zeit begann sich mein Blick zu weiten. Bonn war eng, aber es bot Begegnungen, die mir Luft verschafften. Ich traf Lehrer, die mehr sahen als ein Kind, das funktionieren sollte. Sie hörten zu, stellten Fragen, förderten, ohne zu brechen. Zum ersten Mal spürte ich, dass Talent nicht nur Druck erzeugen muss, sondern Vertrauen verdient. Diese Erfahrung veränderte mein Verhältnis zur Musik grundlegend. Ich bekam Unterricht bei Musikern, die mir Grundlagen vermittelten und zugleich Neugier erlaubten. Kontrapunkt, Harmonielehre, Form. All das lernte ich mit Ernst, aber auch mit wachsendem Interesse. Ich begann zu begreifen, dass Regeln nicht nur Grenzen setzen, sondern Möglichkeiten eröffnen. Je mehr ich verstand, desto freier fühlte ich mich. Wissen wurde nicht zur Last, sondern zum Werkzeug. Besonders prägend war die Begegnung mit Förderern, die an mich glaubten. Sie öffneten Türen, verschafften mir Auftritte, empfahlen mich weiter. Ich spielte in der Hofkapelle, übernahm Verantwortung, lernte den Betrieb kennen. Die Bühne wurde ein Ort, an dem ich nicht mehr bloß beweisen musste, sondern gestalten konnte. Ich merkte, dass Musik mehr ist als Virtuosität. Sie ist Ausdruck, Haltung, Entscheidung. In dieser Phase begann ich zu komponieren, zunächst zaghaft, dann entschlossener. Kleine Stücke, Variationen, Versuche. Ich schrieb, um zu verstehen, wie Musik gebaut ist, um mir selbst zu antworten. Meine ersten Werke waren noch nah an Vorbildern, doch ich spürte, dass etwas Eigenes entstehen wollte. Ein Tonfall, der nicht nur nachahmt, sondern widerspricht. Diese Ahnung machte mir Mut. Gleichzeitig blieb der Alltag fordernd. Geld war knapp, Verpflichtungen groß. Ich arbeitete viel, spielte viel, übte viel. Müdigkeit gehörte dazu. Aber sie lähmte mich nicht mehr. Ich hatte ein Ziel vor Augen, auch wenn es noch unscharf war. Ich wollte hinaus, weg von Bonn, dorthin, wo Musik lebendig verhandelt wird, dorthin, wo man nicht nur lernt, sondern sich misst. Die Hoffnung wuchs, als ich von Wien hörte, von einer Stadt, in der Musik nicht Beiwerk ist, sondern Zentrum. Namen fielen, Werke wurden gespielt, Ideen diskutiert. Ich sog diese Erzählungen auf. Wien wurde zum Versprechen. Nicht auf Ruhm, sondern auf Entwicklung. Auf die Möglichkeit, meine Stimme zu schärfen, statt sie zu dämpfen. Ich wusste, dass der Schritt riskant sein würde. Abschied von der Familie, von Sicherheiten, von Gewohntem. Doch ich spürte, dass Stillstand gefährlicher ist als Aufbruch. Meine frühen Jahre hatten mich gelehrt, durchzuhalten. Jetzt wollte ich lernen, zu wählen. Nicht länger nur reagieren, sondern entscheiden. So wuchs in mir eine neue Zuversicht. Keine laute, keine naive. Eine stille Gewissheit, dass mein Weg mehr bereithielt als das, was hinter mir lag. Lehrer und Förderer hatten mir gezeigt, was möglich ist, wenn Vertrauen auf Arbeit trifft. Diese Hoffnung trug mich weiter. Sie gab mir den Mut, den nächsten Schritt zu wagen, und sie machte mir klar, dass meine Geschichte gerade erst begann. Der Abschied von Bonn fiel mir schwerer, als ich erwartet hatte. Nicht, weil ich bleiben wollte, sondern weil ich wusste, was ich hinter mir ließ. Familie, vertraute Wege. Die wenigen Sicherheiten meines bisherigen Lebens. Gleichzeitig war da diese innere Unruhe. Wien rief. Eine Stadt, in der Musik nicht nur gespielt, sondern verhandelt wurde. Ich wollte dorthin, wo man sich messen muss, um zu wachsen. Als ich ankam, war ich niemand Besonderes. Ein junger Musiker unter vielen, mit Talent, aber ohne Rang. Die Stadt war größer, lauter, selbstbewusster als alles, was ich kannte. Namen waren hier Gewicht, Tradition war allgegenwärtig. Ich spürte Bewunderung und Widerstand. Bewunderung für das, was hier bereits geschaffen worden war. Widerstand gegen die Vorstellung, mich darin aufzulösen. Ich lebte bescheiden, arbeitete viel, knüpfte Kontakte. Ich spielte, wo ich konnte. Stellte mich vor, hörte zu. Wien prüfte mich. Nicht offen, sondern subtil. Wer hier bestehen wollte, musste mehr sein als korrekt. Man musste etwas Eigenes zeigen. Das wusste ich. Und es machte mir Angst. Aber eine produktive Angst. Sie hielt mich wach. Der Unterricht bei großen Lehrern eröffnete mir neue Perspektiven. Ich lernte, mich zu disziplinieren. Ohne mich zu unterwerfen. Ich studierte Formen, analysierte Werke, setzte mich mit Tradition auseinander. Doch je tiefer ich einstieg, desto klarer wurde mir, dass Nachahmung keine Lösung ist. Ich wollte nicht der Nächste in einer Reihe sein. Ich wollte meine eigene Reihe beginnen. Gleichzeitig begann ich, mich als Pianist zu etablieren. Auftritte brachten Aufmerksamkeit, manchmal Anerkennung. Mein Spiel galt als kraftvoll, direkt, ungestüm.
Ich ließ mich gehen, wo andere sich zügelten. Das gefiel nicht allen, aber es machte mich sichtbar. Ich lernte, dass Polarisierung nicht immer Nachteil ist. Sie kann auch Klarheit schaffen. In Wien begann ich, meine Rolle neu zu definieren. Nicht nur als Ausführender, sondern als Gestalter. Ich schrieb mehr, entschlossener. Werke, die forderten, die nicht nur gefällig sein wollten. Ich spürte Widerstand. In mir und um mich herum. Doch dieser Widerstand war mir vertraut. Er hatte mich geprägt. Jetzt wurde er Antrieb. Die Stadt lehrte mich Demut und Trotz zugleich. Demut vor der Größe der Musik. Trotz gegenüber Erwartungen, die mich einhegen wollten. Ich bewegte mich zwischen Salons und Übungsräumen, zwischen Anerkennung und Zweifel. Jeder Tag war ein Ringen um Richtung, aber ich wusste, dass ich hier richtig war. Nicht, weil es leicht war, sondern weil es notwendig war. Der Aufbruch nach Wien war kein Schritt ins Glück. Er war ein Schritt in die Verantwortung. Für mein Talent, für meine Stimme, für meinen Weg. Ich hatte Bonn verlassen, um mich zu finden. Und ich begann zu verstehen, dass Finden nicht bedeutet, anzukommen. Es bedeutet, weiterzugehen. In einer Stadt, die forderte. In einer Musik, die alles verlangte. In Wien lernte ich schnell, dass Größe nicht nur inspiriert, sondern auch bedrängt. Die Namen, die hier zirkulierten, waren Maßstäbe. Mozart, dessen Geist noch in den Sälen lag. Haydn, bei dem ich studierte. Ihre Werke waren Referenz und Herausforderung zugleich. Ich hörte, analysierte, bewunderte. Und ich spürte zugleich den Drang, mich davon zu lösen. Nicht aus Undank, sondern aus Notwendigkeit. Der Unterricht bei Haydn brachte mir Ordnung, Form, Klarheit, Disziplin. Ich respektierte sein Wissen, doch ich rang mit seiner Methode. Ich wollte nicht nur lernen, wie man richtig schreibt, sondern wie man wahrhaftig schreibt. Manchmal stießen wir aneinander. Ich galt als eigensinnig, als schwierig. Vielleicht war ich das. Aber ich wusste, dass Anpassung mir den Atem nehmen würde. Ich suchte nach einer Sprache, die mir gehörte. Mozart war allgegenwärtig, auch ohne anwesend zu sein. Seine Leichtigkeit, seine Natürlichkeit, sie beeindruckten mich. Und sie setzten mich unter Druck. Ich war anders, schroff, kantig, weniger gefällig. Wo er mühelos wirkte, rang ich. Doch genau in diesem Ringen begann ich, meine Stimme zu finden. Ich wollte nicht glänzen, ich wollte sprechen. Deutlich, unverkennbar. Ich spielte viel, komponierte viel, verwarf viel. Jeder Versuch war ein Abgleich. Tradition gegen Instinkt. Ich nahm Formen auf, brach sie, dehnte sie. Kleine Verschiebungen, neue Akzente. Ich begann, Dynamik anders zu denken, Kontraste schärfer zu setzen. Das Klavier wurde mir zum Labor. Ich forderte das Instrument, suchte Grenzen. Nicht um zu schockieren, sondern um Wahrheit hörbar zu machen. Die Reaktionen waren gemischt. Manche erkannten etwas Neues, andere irritierte es. Ich lernte, mit Kritik zu leben. Mehr noch, sie zu nutzen. Ablehnung zeigte mir, wo ich wirksam war. Zustimmung bestätigte mich, aber sie lenkte mich nicht. Mein Maßstab blieb innerlich. Ich fragte mich nicht, ob etwas gefiel, sondern ob es stimmte. In dieser Zeit wurde mir klar, dass Vorbilder wichtig sind, aber nur als Ausgangspunkt. Wer ihnen zu nahe bleibt, verschwindet. Wer sich zu weit entfernt, verliert Halt. Ich suchte das Gleichgewicht. Ich wollte die Sprache der Zeit sprechen und sie zugleich verändern. Das war kein theoretischer Anspruch. Es war ein täglicher Kampf am Schreibtisch, am Klavier, im Kopf. Ich begann, mich als Komponist ernst zu nehmen. Nicht als Schüler, nicht als Nachahmer. Das brachte Verantwortung. Jede Entscheidung musste begründet sein, vor mir selbst. Ich akzeptierte Einsamkeit als Preis. Der eigene Weg ist selten bevölkert. Aber er ist notwendig. Zwischen Mozart und Haydn fand ich nicht meinen Platz, sondern meinen Abstand. Und in diesem Abstand wuchs etwas, das mir gehörte. Eine Stimme, die nicht bittet, die sagt, noch leise, noch tastend, aber entschlossen. Ich wusste, dass sie lauter werden würde und dass sie Widerstand erzeugen würde. Beides nahm ich in Kauf, denn ohne eigene Stimme ist Musik nur Echo. Mit der Zeit begann sich meine Arbeit auszuzahlen. In Wien wurde mein Name bekannter, meine Konzerte besser besucht, meine Kompositionen ernst genommen. Ich trat als Pianist auf, selbstbewusst, kraftvoll, manchmal provozierend. Mein Spiel war nicht darauf ausgerichtet, zu gefallen. Ich suchte Spannung, Kontrast, Klarheit. Viele hörten das. Manche erschraken, andere waren begeistert. Beides bedeutete Aufmerksamkeit. Und Aufmerksamkeit bedeutete Freiheit. Ich bewegte mich in Kreisen, die mir zuvor verschlossen gewesen waren. Adelige, Mäzene, Musikliebhaber. Salons öffneten ihre Türen. Gespräche wurden intensiver, Erwartungen höher. Ich genoss diese Anerkennung, auch wenn ich sie nie offen zeigte. Nach den engen Jahren in Bonn und den entbehrungsreichen Anfängen in Wien fühlte sich dieser Erfolg wie Bestätigung an. Nicht meines Ehrgeizes, sondern meines Weges. Doch mit dem äußeren Aufstieg wuchs eine innere Unruhe. Ich spürte, dass Erfolg trügerisch ist, wenn er nicht von innerer Gewissheit getragen wird. Applaus vergeht, Moden wechseln. Ich wollte mehr als Beifall. Ich wollte Werke schaffen, die bleiben. Dieser Anspruch machte mich ungeduldig. Ich arbeitete hart, oft bis zur Erschöpfung. Ideen drängten, Zeit schien knapp. In dieser Phase begann ich, mich stärker von Erwartungen zu lösen. Ich schrieb nicht, um einem Publikum zu dienen, sondern um einer inneren Notwendigkeit zu folgen. Das brachte Risiken mit sich. Nicht alles wurde verstanden, nicht alles akzeptiert. Doch ich lernte, Widerstand auszuhalten. Er bestätigte mir, dass ich nicht auf ausgetretenen Pfaden ging. Gleichzeitig zeigte sich eine neue Sorge, zunächst leise, dann deutlicher. Mein Gehör ließ nach. Zuerst dachte ich an Müdigkeit, an vorübergehende Schwäche. Doch die Anzeichen häuften sich, Töne verschwammen, Gespräche wurden anstrengend. Für einen Musiker ist das ein unvorstellbarer Gedanke. Ich verdrängte ihn, arbeitete weiter, spielte lauter, intensiver. Vielleicht aus Trotz, vielleicht aus Angst. Diese innere Spannung begleitete meinen Erfolg. Nach außen wirkte ich selbstsicher, manchmal herrisch. Nach innen kämpfte ich. Ich zog mich zurück, mied Nähe, schrieb Briefe, die ich nicht abschickte. Die Anerkennung schützte mich nicht vor Zweifel. Im Gegenteil, je höher die Erwartungen, desto größer die Fallhöhe. Ich begann, meine Energie anders zu bündeln, weniger Zerstreuung, mehr Konzentration. Das Komponieren gewann an Gewicht gegenüber dem Auftreten. Ich suchte nach Formen, die meine Gedanken tragen konnten, auch wenn die Bühne eines Tages wegfallen sollte. Diese Ahnung war beunruhigend, aber sie schärfte meinen Fokus. Erfolg brachte mir Möglichkeiten, aber er stellte mir auch Fragen. Wofür nutze ich meine Stimme? Was ist mir wichtig? Wie gehe ich mit Grenzen um, die ich mir nicht ausgesucht habe? In dieser Zeit lernte ich, dass Anerkennung kein Ruhepunkt ist, sondern ein Prüfstein. Sie zeigt, wie fest man steht. Ich stand nicht still. Ich ging weiter, trotz Unruhe, trotz Zweifel. Vielleicht gerade deshalb. Denn ich wusste, dass meine Musik größer sein musste als der Moment und dass wahre Arbeit dort beginnt, wo Applaus endet. Mit der Zeit ließ sich die Wahrheit nicht mehr ausblenden. Mein Gehör schwand, nicht plötzlich, sondern schleichend. Ein Prozess, der zermürbt, weil er Hoffnung lässt und sie zugleich zerstört. Ich zog mich zurück, vermied Gesellschaft. Gespräche beschämten mich, weil ich nachfragen musste. Ich, der gewohnt war zu führen, fühlte mich bloßgestellt. Die Welt wurde leiser und ich mit ihr einsamer. Die Verzweiflung war groß, Gedanken, die ich kaum ertragen konnte. Ich dachte an Aufgabe, an Stillstand, an ein Ende, das nicht selbst gewählt wäre. Musik war mein Leben gewesen. Wer war ich ohne sie? Diese Frage schnitt tiefer als jeder Verlust. Ich stand vor einem Abgrund, den ich mir nie vorgestellt hatte. Und doch geschah etwas Unerwartetes. Inmitten der Verzweiflung regte sich Trotz, ein Widerstand, den ich aus meiner Kindheit kannte. Ich wollte mich nicht ergeben. Wenn mir das äußere Hören genommen wurde, musste ich ein anderes finden. Ich begann, Musik innerlich zu denken, zu hören, zu formen. Nicht über das Ohr, sondern über Vorstellung, Erinnerung, Struktur. Es war mühsam, aber es war möglich. Ich komponierte weiter, vielleicht anders als zuvor, aber entschlossener. Ich zog mich vom öffentlichen Auftreten zurück, konzentrierte mich auf das Schreiben. Die Einsamkeit wurde zum Arbeitsraum. Dort, wo zuvor Applaus gewesen war, entstand Stille. Und in dieser Stille hörte ich genauer hin, nicht auf die Welt, sondern auf das, was gesagt werden wollte. Diese Zeit lehrte mich Demut und Härte zugleich. Demut vor den Grenzen des Körpers, Härte im Willen, sie nicht über das Werk entscheiden zu lassen. Ich lernte, mich von äußeren Maßstäben zu lösen. Erfolg, Anerkennung, Bühne. All das trat zurück. Was blieb, war die Notwendigkeit, etwas auszudrücken. Klarer, kompromissloser als zuvor. Das schwindende Gehör isolierte mich, aber es fokussierte mich auch. Ich wurde unabhängiger von Erwartungen. Meine Musik gewann an Tiefe, an Spannung, an innerer Logik. Ich begann, Formen zu sprengen, Kontraste zu verschärfen, Wege zu gehen, die zuvor zu riskant erschienen. Wenn ich schon verlor, wollte ich wenigstens ehrlich verlieren. Diese Phase war die schwerste meines Lebens, aber sie war auch eine Schwelle. Ich stand nicht mehr am Rand des Abgrunds. Ich hatte mich entschieden, weiterzugehen. Nicht trotz der Taubheit, sondern mit ihr. Sie wurde Teil meines Weges, nicht sein Ende. Ich begriff, dass Verlust nicht nur nimmt, sondern auch zwingt. Zwingt zur Entscheidung. Zwingt zur Klarheit. Und in dieser Klarheit begann eine neue Art von Musik. Eine, die nicht auf äußeres Hören angewiesen war. Eine, die aus innerer Notwendigkeit entstand und die mich weitertragen sollte, als ich es je erwartet hätte. Mit der Gewissheit meiner Taubheit änderte sich nicht nur mein Arbeiten, sondern mein Denken. Ich hatte nichts mehr zu verlieren, was die Welt mir nehmen konnte. Also begann ich, kompromisslos zu schreiben. Formen, die zuvor als heilig galten, wurden für mich Material. Ich respektierte die Tradition, aber ich gehorchte ihr nicht mehr. Meine Musik sollte sprechen, nicht gefallen. Sie sollte sagen, was gesagt werden musste. Ich arbeitete mit Kontrasten, mit Brüchen, mit Spannungen. Leise Stellen wurden leiser, Ausbrüche heftiger. Ich dehnte Formen, sprengte Erwartungen, stellte Fragen in Tönen. Manches wirkte für Zeitgenossen grob, unverständlich, zu kühn. Doch ich folgte einer inneren Logik. Ich hörte anders, nicht mit dem Ohr, sondern mit dem Willen. Jede Entscheidung musste tragen, auch ohne äußere Kontrolle. Der Trotz wurde zum Motor, nicht der Blinde, sondern der Bewusste. Ich wollte zeigen, dass Verlust nicht zum Schweigen zwingt, dass Einschränkung neue Räume öffnen kann. Meine Werke dieser Zeit verlangten Aufmerksamkeit, Geduld, Offenheit. Sie boten keine glatten Wege, sondern Auseinandersetzung. Ich wusste, dass ich damit Widerstand hervorrief. Ich nahm ihn an. Gleichzeitig war diese Phase von Einsamkeit geprägt. Ich lebte zurückgezogen, arbeitete verbissen, mied Gesellschaft. Missverständnisse häuften sich. Mein Wesen galt als schwierig, mein Ton als schroff. Vielleicht war ich das, aber ich hatte keine Geduld mehr für Umwege. Die Zeit drängte. Ich wollte sagen, was ich zu sagen hatte, solange es möglich war. Die Musik wurde größer, umfassender. Sie griff über den Rahmen hinaus, den man ihr zugestand. Ich dachte in Bögen, nicht in Stücken, in Entwicklungen, nicht in Effekte. Das Orchester wurde mir zum Raum, in dem Konflikte hörbar werden konnten, nicht als Dekoration, sondern als Aussage. Meine Werke erzählten von Kampf, von Beharren, von Überwindung, ohne Worte. Manche verstanden, andere nicht. Aufführungen lösten Irritation aus, Diskussionen, Bewunderung und Ablehnung zugleich. Ich lernte, dass Revolution selten Beifall bekommt, aber sie verändert Maßstäbe. Nicht sofort, nicht leise, doch nachhaltig. Ich schrieb nicht für den Moment, sondern für die Möglichkeit, dass Musik mehr sein kann als Zierde. Diese Zeit war geprägt von innerer Klarheit, nicht von Ruhe, sondern von Entschlossenheit. Ich wusste, dass ich einen Weg ging, der mich weiter von Konventionen entfernte. Aber ich spürte auch, dass ich näher bei mir war als je zuvor. Meine Musik war kein Kompromiss mehr, sie war Aussage. Der Kampf verlagerte sich, weg von äußeren Gegnern, hin zur Form selbst. Jede Note musste stehen, jeder Bruch Sinn haben. Ich erlaubte mir Radikalität, weil ich Verantwortung trug. Für mein Werk, für meine Stimme. Die Taubheit hatte mir das Ohr genommen, aber sie hatte mir den Mut gegeben. So entstand eine musikalische Revolution nicht aus Kalkül, sondern aus Notwendigkeit. Ich schrieb, wie ich leben musste, gegen Widerstände, mit Klarheit, ohne Rückzug. Meine Musik veränderte sich, weil ich mich verändert hatte. Und sie begann, andere zu verändern, auch wenn sie es noch nicht wussten. Ich war nicht mehr der junge Mann aus Bonn, nicht der ehrgeizige Pianist Wiens. Ich war Komponist geworden, im vollen Sinn. Und ich wusste, dass dieser Weg kein Zurück kannte. Mit den Jahren zog sich mein Kreis enger. Die Taubheit trennte mich von Gesprächen, von Geselligkeit, von spontaner Nähe. Ich lebte zurückgezogen, wechselte Wohnungen, suchte Ruhe und fand doch selten Frieden. Krankheit begleitete mich, wechselnd in Form und Stärke. Schmerzen, Schwäche, Phasen der Erschöpfung. Mein Körper setzte mir Grenzen, die ich nicht akzeptieren wollte, aber respektieren musste. Finanzielle Sorgen kamen hinzu. Trotz meines Namens war mein Leben nicht abgesichert. Abhängigkeiten von Gönnern, Streitigkeiten um Honorare, Unsicherheiten begleiteten den Alltag. Ich lernte, dass Ruhm nicht vor Mangel schützt, dass Anerkennung kein Ersatz für Stabilität ist. Diese Erfahrung war bitter, aber sie schärfte meinen Blick für das Wesentliche. Ich reduzierte, ordnete, konzentrierte mich. Die Einsamkeit wog schwer. Missverständnisse häuften sich. Briefe blieben unbeantwortet. Freundschaften zerbrachen. Mein Wesen galt als schwierig, meine Ansprüche als überzogen. Vielleicht stimmte das. Doch ich konnte nicht anders. Ich war auf Präzision angewiesen. In der Arbeit wie im Leben. Oberflächlichkeit ertrug ich schlecht. Sie raubte mir Zeit, die ich nicht mehr verschwenden wollte. Trotz allem blieb die Arbeit mein Halt. Ich schrieb weiter, auch wenn es schwer fiel. Nicht jedes Werk entstand leicht, nicht jede Idee trug. Doch ich blieb dran. Ich wusste, dass meine Musik größer war als meine Umstände. Sie musste weitergehen, auch wenn ich schwächer wurde. In diesen Jahren lernte ich Geduld, nicht als Nachgiebigkeit, sondern als Ausdauer. Der Umgang mit meiner Familie, besonders mit meinem Neffen, brachte zusätzliche Belastungen. Verantwortung, Sorge, Konflikt. Ich wollte helfen und scheiterte oft an der Wirklichkeit. Diese Spannungen kosteten Kraft. Sie zeigten mir, dass man nicht alles ordnen kann, selbst wenn man es versucht. Ich akzeptierte das nicht leicht, aber ich lernte, es auszuhalten. Meine letzten Jahre waren kein Abgesang. Sie waren Verdichtung, weniger Zerstreuung, mehr Essenz. Ich dachte über Form nach, über Stille, über das, was zwischen den Tönen liegt. Vielleicht war es die Nähe zum Ende, die mich klarer sehen ließ. Ich suchte nicht mehr den Beweis. Ich suchte Wahrheit. Für mich. Und für das Werk. Ich wusste, dass meine Zeit begrenzt war. Diese Gewissheit machte mich nicht sanft, aber fokussiert. Ich ordnete meine Papiere, dachte über Nachlass nach, über Verantwortung gegenüber der Zukunft. Nicht aus Eitelkeit, sondern aus Pflichtgefühl. Musik ist ein Gespräch über Generationen hinweg. Ich wollte meinen Teil darin sauber hinterlassen. Einsamkeit, Krankheit und Abschied begleiteten diese Jahre. Doch sie nahmen mir nicht den Willen. Ich blieb aufrecht, auch wenn der Körper nachgab. Ich hielt fest an dem, was mich getragen hatte. Der Überzeugung, dass Musik mehr ist als Trost. Sie ist Haltung. Und sie bleibt, auch wenn der Mensch vergeht. So ging ich weiter, Schritt für Schritt, leiser vielleicht, aber nicht weniger entschlossen. Denn selbst im Rückzug blieb eines unverändert, der Anspruch, wahrhaftig zu sein. In jedem Takt, bis zum Ende. Mein Leben endete im Jahr 1827 in Wien. Die letzten Monate waren von Krankheit geprägt, von Schmerzen und Erschöpfung. Der Körper gab nach, Schritt für Schritt, doch mein Geist blieb wach. Ich wusste, dass sich etwas schloss, nicht abrupt, sondern unausweichlich. Ich hatte gelernt, Enden zu akzeptieren, ohne sie zu beschönigen, auch dieses. Als ich starb, war ich nicht vergessen. Im Gegenteil. Menschen begleiteten meinen letzten Weg, mehr als ich erwartet hätte. Es war ein stilles Zeichen dafür, dass meine Musik gehört worden war, auch wenn sie zu Lebzeiten nicht immer verstanden wurde. Dieser Gedanke tröstete mich, nicht aus Eitelkeit, sondern aus dem Gefühl, dass Arbeit Spuren hinterlassen kann, selbst wenn der Arbeiter zweifelt. Was bleibt von einem Menschen? Nicht sein Leiden, nicht seine Fehler, nicht seine Eigenheiten. Was bleibt, ist das, was er gegeben hat. In meinem Fall waren es Töne, Formen, Spannungen. Ich habe nicht versucht, gefällig zu sein. Ich habe versucht, ehrlich zu sein. Meine Musik spricht von Kampf, von Beharren, von Würde. Sie sucht keine Zustimmung. Sie fordert Haltung. Mein Vermächtnis liegt nicht in einzelnen Werken, sondern in einer Veränderung des Denkens. Ich habe gezeigt, dass Musik mehr sein kann als Dekoration, dass sie Konflikte tragen kann, dass sie sich entwickeln darf, auch wenn sie Widerstand erfährt. Ich habe Formen gedehnt, Erwartungen gebrochen, Wege geöffnet. Nicht aus Trotz allein, sondern aus innerer Notwendigkeit. Ich war kein einfacher Mensch, ich wusste das, aber ich war konsequent. Ich habe meine Stimme gesucht und gefunden, auch als mir das Hören genommen wurde. Vielleicht gerade deshalb. Meine Taubheit zwang mich, tiefer zu hören, jenseits des Klanges. Dort, wo Musik Idee wird. Nach meinem Tod gingen meine Werke weiter. Sie wurden gespielt, diskutiert, interpretiert. Jede Generation hört anders, und das ist richtig so. Musik lebt nicht im Museum. Sie lebt im Ohr, im Körper, im Denken. Wenn meine Stücke heute noch Fragen stellen, dann erfüllen sie ihren Zweck. Sie sollen nicht beruhigen. Sie sollen bewegen. Ich hoffe nicht auf Unsterblichkeit. Ich hoffe auf Ehrlichkeit. Darauf, dass man meine Musik nicht glättet, nicht vereinnahmt, nicht verkleinert. Sie ist entstanden aus Widerstand und Hoffnung zugleich, aus der Überzeugung, dass Ausdruck Verantwortung trägt, dass Kunst nicht flieht, sondern Stellung bezieht. Mein Leben war kein gerader Weg. Es war geprägt von Verlust, von Kampf, von Einsamkeit. Aber es war auch getragen von einem unbedingten Willen, dem Willen, wahrhaftig zu sein. In einer Zeit, die Ordnung liebte, habe ich Unruhe zugelassen. In einer Welt der Regeln habe ich Fragen gestellt. Wenn etwas bleibt, dann vielleicht dies, dass Grenzen nicht das Ende bedeuten müssen, dass aus Einschränkung Freiheit entstehen kann und dass eine Stimme, die aus innerer Notwendigkeit spricht, weiterklingt, auch dann, wenn der Mensch längst verstummt ist. Das ist mein Vermächtnis. Nicht als Denkmal, sondern als Einladung, genauer hinzuhören. Das war Histories. Die Geschichte spricht für sich. Wenn dir diese Folge gefallen hat, bitte abonniere und schreib uns, wessen Geschichte du als nächstes hören willst. Danke, dass du dabei warst. Wir hören uns bald wieder.